Es geht immer um Vertrauen, ist erst, und dann kommt ganz auch etwas Respekt dazu, aber es geht erst um Vertrauen. Mhm. Heutzutage siehst du leider viele Trainer, die sehr auf dieser Respektschiene arbeiten, auch viele Horsemanship-Leute, mhm, auch mit sehr viel Druck arbeiten, mhm, und wo das Vertrauen verloren geht.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda, wie immer. Und es ist was ganz Besonderes. Ich sitze in Andalusien, Spanien, Almonte, eine kleine Stadt. Und lustigerweise ist mein heutiger Interviewpartner mein Vater. Hallo Papa.
Hallo meine liebe Tochter.
Also Lutz Leckebusch, für alle, die es nicht wissen. Es haben sich viele gewünscht, es wurde immer wieder gesagt. Und ich habe mich da immer etwas schwer mitgetan, weil ich immer denke, ich kenne dich ja, bin nicht so neugierig. Aber...
Darf es neugierig sein.
Genau, und vielleicht, ich glaube, wir begegnen uns heute mal auf einer anderen Ebene. Ich bin nicht mehr die kleine Tochter, bin ich ja schon länger nicht mehr. Ich bin jetzt fast 38 und jetzt der Interviewpartner. Und ich glaube, das wird spannend und ich glaube, ich kann auch noch, ich lerne ja immer viel von dir, aber vielleicht auch so noch ein paar neue Facts.
Gut, da freut mich auch drauf. Wir lernen jetzt heute mal.
Genau, wir sitzen ganz gemütlich in deinem Haus in Spanien, wo du seit letzten Sommer wohnst, Spätsommer. Bin schon das zweite Mal hier, dich zu besuchen. Und wir fangen einfach mal ein bisschen von vorne an. Wie bist du zum Reiten gekommen?
Tja, als Kind habe ich nichts mit Pferden zu tun gehabt. Aber es war schon immer total pferdeverrückt. Hat mir meine Mutter erzählt, wenn wir irgendwo in Ferien waren, sie hat irgendwo Pferde auf der Wiese gesehen oder Ponys, wollte immer in die Pferdestelle. Hm. Und habe dann durch Zufall über unsere Nachbarn, die Pferde hatten, aber auch im Reitstall, hm, bin ich immer mitgefahren, habe denen geholfen oder aufgewartet. War es immer ganz nervös, wenn die am Wochenende dahin fuhren, dass die mich auch immer mitgenommen haben. Dann habe ich irgendwann mit 9 angefangen zu voltigieren. Das war damals so, man durfte gar nicht reiten, habe bis 10 oder 11 voltigiert und dann angefangen zu reiten. Ganz normal in einer Reitschule.
Genau, bist du
Wuppertal Reitverein Gelpe, genau. Wuppertaler Reit- und Fahrverein, genau. Da bin ich dann geritten und habe später über einen Freund, guten Freund, den ich jetzt immer noch kenne, Waldemar Christians, bin jetzt nach Wülfrath gekommen in die Landesreit- und Fahrschule.
Also du bist ja 60 geboren, oder?
60, ja.
Genau, also wir sind jetzt so Mitte 70er Jahre.
Anfang 70er Jahre.
Okay, so mit 12, 13.
So mit 12, 13, dann bin ich immer nach Wülfrath mit dem Bus hingefahren. Das waren noch Zeiten... Da musste ich erst mit der Schwebebahn fahren und dann damals war es ja noch wirklich klein und das war für mich total aufregend, weil ich mit der Schwebebahn bis Vorwinkel fahren musste, dann mit dem Bus bis Wülfrath und dann noch zu Fuß gehen musste zur Landesreit- und Fahrschule. Ja, da war ich immer nachmittags von 2 bis abends um 8 oder 9 unterwegs, um eine Reitstunde zu kriegen. Das habe ich einmal montags die Woche gemacht.
Also Einsatz gezeigt von Anfang an.
Ich glaube, wir waren früher mehr leidensfähig, wenn man reiten wollte. Man musste das ja auch. Ja, genau. Ja. Man musste viel mehr fahren und machen. Dann hatte ich damals das Glück, dass der Albert Brandl, der damals Reitlehrer war, mich sehr mochte. Aber es war auch sehr klein für 13 Jahre und es war schon. Deswegen, ich habe mit 13 auch Bronzenreitabzeichen gemacht und dann hat er gesagt, ich soll immer weiter reiten. Dann habe ich mit 14 das große silberne Reitabzeichen gemacht, aber auf Pferde, die mir gestellt haben. Da weiß ich noch, dass man auf den Dressurpferden über die Diagonale gehen und die nur schwierig am Wechseln immer hindern konnte. Mhm. Und ich musste dann M-Springen reiten und M-Dressur, das war damals schon wirklich schwierig. Aber ich bin da sehr gefördert worden und gute Pferde bekommen. Hab dann später auch in der Landesreit- und Fahrschule, ich glaube, ich bin Trainer B gemacht, Breitensport. Genau.
Nicht C erstmal?
Nee, damals konnte man den Trainer B sofort machen.
Ah, okay, andere
Zeit. Das gab es damals so eine Regelung. Du konntest Trainer B Breitensport machen, wenn du silberne Reitabzeichen hattest. Das habe ich gemacht. Wollte dann da eine Lehre anfangen. Dann ist aber Albert Brandl gestorben. Dann habe ich eine Lehre in Schleswig-Holstein am Trakehnergestüt angefangen. Die habe ich aber aufgehört, weil, ich sag mal, wer mit... 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer mit 30 immer noch Kommunist ist, kein Verstand. Damals war so relativ links und alternativ bin ich jetzt noch. und konnte das so nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, für so reiche Leute zu arbeiten. Habe ich damals gedacht, war ganz totaler Humbug und bin dann nach Südfrankreich zum Sadko-Solinski gegangen.
Der hat was gemacht?
Der hat so Camargue-Pferde so klassisch ausgebildet, so mit ganz hohen Ansprüchen, war aber ein bisschen höhere Ansprüche als geritten. Jetzt so im Nachhinein weiß man das so. Der war so sehr, danach hat es auch beim Reiten immer Magenbeschwerden, das war schon zu viel Anspruch für das Reiten.
Auch dem Pferd gegenüber?
Dem Pferd gegenüber. Der wollte so ganz klassisch reiten. Da war es aber auch nur ein Vierteljahr. Mhm. War ganz schön in Südfrankreich mal.
Ja.
Und dann habe ich es ja auch irgendwann, aber es hatte schon, seitdem ich 16 Jahre alt war, im 16. Jahr habe ich ein Pferd halb bekommen. Okay. Von meinem Großvater.
Okay.
Und habe eine 2-jährige Warmblutschute gekauft. Ganz, wenn man noch nie ein Pferd angeritten hat, man stellt sich das ganz immer einfach vor, so in der Jugend, so am Bauernhof, und habe die dann aber selber angeritten, als mit spazieren gegangen. Und dann hat mir mal der Waldemar Christians aus Amerika einen Bosal mitgebracht, dann bin ich gebisslos geritten, weil der Waldemar auch gebisslos geritten ist, sind wir viel mit Bosal geritten, obwohl wir noch im Englisch Sattel geritten sind.
Und das Pferd, während du dann im Ausland warst, war aber immer noch deins oder hast du es verkauft?
Das habe ich zwischendurch mal verkauft. Nämlich, da habe ich einen Fohlen von bekommen, Bultaco hieß das. Und dann habe ich noch einen Fohlen dazu gekauft, einen Trakehner-Fohlen, Bonheur, der aber so ein bisschen kümmerlich war. Den hat dann danach die Eva Gebhardt bei mir gekauft.
Okay, ja, die kennen wir natürlich aus der Szene. Hat ja
ganz lange, so klein ist immer die Welt. Und den Bultaco habe ich auch viele Jahre gehabt, aber dann, als ich die Petra, da habe ich es manchmal so hängen, als ich die Petra kennengelernt habe, habe ich den, glaube ich, verkauft an den Georg Möllers. Mhm. So klein ist die Welt, genau.
Aber und dann, du und die Petra, ihr habt euch auch damals durch diese beiden Epi-Stuten kennengelernt, oder habe ich das falsch?
Nee, da hatte die Petra eine Appaloosa-Stute und ich bin mal irgendwann ausgeritten mit einem von den Hengsten und die ist die Appaloosa-Stute geritten und damals irgendwie kennengelernt.
Okay.
Long time ago.
Aber dann hattest du auch eine Epi-Stute irgendwann.
Dann haben wir danach bei der Carola von Hodenberg Schauke mitgekauft. So eine durchgeknallte Appaloosa-Stute, die höchstwahrscheinlich Traber mit drin hatte.
Chancebit, ne? Die ist Chancebit. 38 bei uns geworden, muss man sagen, ja. Dieses Pferd. Ich sagte immer, sie wollte nicht sterben.
Die war, genau, das ist so ein Pferd, die war jetzt typisch Appaloosa, war super zäh, konnte man einzeln für nichts brauchen, aber war super zäh und nie krank.
Genau, hat auch irgendwie 20 Fohlen bekommen, ne?
Ganz viele Fohlen bekommen, haben wir immer... Konnte man auch nicht für viel brauchen, die Fohlen, aber man hat es immer gut verkauft, weil sie
bunt waren. Und sie waren bunt, genau. Aber die war auch so ein bisschen dieser Typ, so hoher Hals und so, ne?
Genau.
Also so habe ich in der
Keinen dollen Rücken, was hoher Hals.
Ja, und dann gab es noch die Descher dazu.
Descher, die hat die Petra gehabt, die es eigentlich nicht so mochte, obwohl die das viel bessere Wesen hatte. Da war es aber eher falsch, das war das viel bessere Pferd. Mhm. Die hatte eher ein sehr gutes Wesen, nicht so dollen Körperbau, mhm. hat das aber immer mit extrem guten Wesen wieder wettgemacht.
Ja, okay.
Ja. Und dann bin ich das Ganze so nebenher. Da muss ich immer so auf die Jahre gucken.
Aber hast du irgendwo eine Ausbildung abgeschlossen?
Nee.
Okay. Das war und ist trotzdem was aus dir geworden.
Wahres Wort. Ich habe dann ganz also alle möglichen Trainerscheine gemacht, bis Trainer A am besten reiten. Aber davor habe ich noch mein Andalusia-Hengst geschenkt bekommen, da war der Fabian ganz klein, Espontaneo. Der hat mir jetzt auch was für mein Leben gelehrt. Ich glaube, der ist Espontaneo, so ein brauner Hengst, mit dem ist auch Trail auf der Deutschen Meisterschaft mal gewonnen. Lange, lange her. Damals noch in Lindler in Hausgrund, war mal Deutsche Meisterschaft von der EWU. Noch vor der Geringhauser Mühle war das, glaube ich. Also wirklich lange her. Und das Pferd, damals haben wir schon Kurse besucht mit der Linda Tennington-Jones und Jean-Claude Disley.
Deswegen heiße ich, glaube ich, Linda, oder?
Genau. Die haben wir viele Kurse besucht und dann hat die auch Kurse bei uns gegeben. Das Pferd hat auch so mein Leben verändert. Das war eigentlich so mein Traumpferd, weil der war, habe ich geschenkt bekommen, weil der so schwierig war, ein wunderschöner brauner Hengst. Dann war danach super lieb, konnte man die Kinder mit dem Schlitten ziehen, hinten drauf mitnehmen, so ein Werbepferd. Den wollte damals eine Frau aus Krefeld, Gisela Krebs, unbedingt kaufen, eine Kundin von der Linda Tennington-Jones. Da habe ich gesagt, nee, da würde es so dran hängen. Und die haben uns ganz viel Geld geboten für die damaligen Verhältnisse, also wirklich viel. Und die wollte ihn unbedingt kaufen. Und da habe ich gesagt, nee, da hing es so dran, könnte es nicht verkaufen. Und der hat es glaube ich, 2 Tage später auf der Steigasse ausgerutscht und Genick gebrochen. Und er hätte aber auch einen guten Platz gehabt. Ich glaube, seitdem habe ich immer gesagt, ist Verkauf eigentlich, wenn es guten Platz kriegt, alle Pferde.
Vielleicht hast du auch, du sagst auf den Spruch, du musst immer dran denken, es kann morgen tot in der Box liegen, genau, wenn dir jemand kann, sehr viel Geld bietet.
Genau. Ne? Also, ganz oft die Pferde, die es für die guten Pferde, die es ja auch naheliegenderweise für viel Geld verkauft haben, haben auch meistens sehr gute Plätze bekommen. Aber da ich ja auch in meinem Leben mehrere gute Pferde gehabt habe, das weißt du ja auch, wird es immer schwieriger, nach guten Pferden zu suchen.
Ja, man hat so eine Vorstellung, vielleicht auch höher.
Höher, genau.
Was ist denn, ihr seid ja 84 in die Geringhäuser Mühle gezogen, als ich geboren war.
Ja.
Ne? Das war eine Zwangsversteigerung. Wie kamt ihr denn auf die Idee, einen Westernreitbetrieb aufzumachen? Es gibt noch einen Artikel in irgendeinem Album von uns, dass ihr die totalen Exoten wart von der lokalen Zeitung bei uns.
Genau, wir waren die totalen Exoten, weil es haben einen ganz anderen Businessplan damals gehabt, als wir gemacht haben. Haben das Ganze, mussten auch einen Businessplan machen, mit Pensionspferden aufgebaut. Haben das dann aber danach ganz, das hat sich einfach so entwickelt auch. Mhm. Auch ganz anders, als wir gedacht haben. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir dann großer Verkaufsstall werden würden. Mhm. Ach, wo ich auch nochmal gearbeitet habe und Praktikum gemacht habe, das Ganze bei der Jump Rheins, beim Johannes Orgelinger. Mhm. Als der Michael Mark war, da war der Roger Kupfer, da kennen es ja auch alle, klar. Dann war es mal beim Jean-Claude Disley in Welzheim.
Genau, also du kannst sagen, dass, wie kommst du, dass du beim Westernreiten gelandet bist de facto?
Weil ich die Petra kennengelernt habe.
Okay. Und dann auch wahrscheinlich Jean-Claude Disley etc.
Jean-Claude Disley kennengelernt habe, so mit allem vor und wieder, genau. Ja. Ich bin da immer ein ehrlicher Mensch, genau. Ja. Und eben damals die ganzen Trainer. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir mal nach Amerika gekommen sind. Und ich habe ja so eine gewisse Händlermentalität. Und dann haben wir eben angefangen, Pferde zu verkaufen. Was wir in den nächsten Jahren ja viel gemacht haben.
Genau, also ich glaube, seitdem ich irgendwie 5 war, war ich alle 2 Jahre, also mindestens jedes zweite Jahr mit dir in den USA auf irgendwelchen Sales Pferde kaufen.
Genau.
Du warst so 3 bis 5 Mal im Jahr drüben und hast immer Pferde gekauft.
Öfter.
Ne? Und das ist für mich so eine Kindheitserinnerung, dass dieser holländische LKW aus Amsterdam kommt.
Ja, der rote LKW.
Ja, und dann kommen da so bildschöne Pferde, alle immer geklippt, gutes, kurzes Fell, Palominos, Grolos, Roans. Das war immer wie Bescherung. Dann kam da irgendwie 10 bis 15 Pferde vom Transporter, wie aus dem Katalog.
Genau. Wir haben früher wirklich, das war ganz auch eine sehr gute Zeit. Wir konnten wirklich sehr schöne Pferde kaufen, auch gute Pferde gekauft. Ja. Hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben ganz in so einer, ein bisschen so eine Goldgräberstimmung gelebt, haben auch wirklich gut Pferde verkauft, haben ja mehr als 2000 Pferde importiert, da müssen wir noch viel mehr verkauft haben, haben auch viele Pferde selber gezüchtet, hatten auch viele Trainer bei uns aus Amerika, wo man lernt ja mit jedem neuen Trainer was. Mhm. Es war also erstmal so ein bisschen mit Cutting-Pferden bei Kustavka mitgeritten, die wir auch, haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt bei den Leuten. Dann über den Jack Breinhardt haben wir Pferde gekauft und waren, dann war es auch mal da. Mhm. Wir haben ja fast überall Pferde gekauft, genau.
Ja, ich weiß halt immer, es war so lustig, diese Sale Arenas, das sind ja große Veranstaltungsanlagen, Jim Simes zum Beispiel, der hat regelmäßig diese Sales, dann gibt es einen Katalog, die lagen bei uns immer auf dem Klo, die Sale-Kataloge und die Pferdemark. Und dann standen vorne im Sale Ring, das ist so eine, wie so eine Mini-Halle, wo man eigentlich nur, das ist irgendwie 10 mal 5 Meter oder 20 mal 5 Meter, genau. Das ist ziemlich klein. Ne? Und die Profikäufer standen immer in dieser Arena drin.
Genau, man klopft vor die Wand, wenn man das Pferd haben wollte.
Und die anderen Zuschauer saßen draußen. Und da standen da immer die Amis, wie sie sind, Bügelfalte in der Hose, Boots, Hut. Ja. Und wer stand dazwischen? Der Lutz mit seiner Wachsjacke und Birkenstock.
Mittlerweile tragen die Amerikaner auch Birkenstock. Birkenstock ist total in. Früher haben sie mal um Sale für Mist gesammelt für Stiefel, genau.
Ja, genau, da haben sie mal einen Hut rumgehen lassen. Genau,
aber wir haben auf Auktionen viel erlebt, viele Leute gesehen. Allein auf der Simon-Auktion haben wir mehr als 1000 Pferde gekauft.
Genau, das ist in Minnesota oben eine ganz große Anlage. Und wir sind immer einen Tag vorher hingefahren. Die Pferde, die da waren, haben wir uns schon angeguckt, auch die Pferde vom Jim. Und das war natürlich eine super Sache. Dann hast du noch viele Pferde beim JR in Iowa gekauft.
Genau.
Also eher im Norden, weil die Pferde im Süden schon deutlich teurer waren, oder kann man das
dann
so sagen?
Dann bei Netpoint haben wir auch ein paar Pferde gekauft.
Genau. Ja, also
und damals erst mit Hoffmann geflogen und dann auch mit
Pegasus, ne, genau.
Pegasus Hoffmann, genau. Aber auch mit Horst Geim und Flachsberg-Renz und Calvin-Riss. Also
genau, genau.
Das hat auch alles immer sehr gut geklappt. Obwohl ja, die als Konkurrenz von uns waren, aber wir haben uns nie gestritten. Mhm. Also das, wir waren Flachsberg-Renz, wir waren so die Großen im Pferdeimport.
Gab auch genug zu tun für alle.
Gab auch genug zu tun für alle.
Ja, ich weiß auch, dass bei uns früher der Vater Ludwig mit Grischa und Sascha bei uns war am ersten Tag. Und dann haben, also gefühlt am ersten Tag waren immer Profikäufer da oder andere, genau, Trainer. Ja. Und dann waren die Hälfte der Pferde weg und dann kamen jeder Männer und durften gucken, was wir noch
hatten. Der Grischa hat, oder die Familie Ludwig hat, glaube ich, mal im besten Jahr 53 Pferde bei uns gekauft.
Ja, genau. Also das, genau, war schon eine aufregende Zeit.
Oder auch die, ja, der Reinhold Bartmann, der Roger Kupfer, mit denen habe ich auch immer sehr gerne zusammengearbeitet, hat viel Spaß gemacht.
Ja, ja. Ja, früher war es halt eine sehr kleine Szene noch. Das wird jetzt immer größer, aber es, ja, hat einfach, dieser Cowboy-Spirit war schon da und dieses exotische amerikanische Pferd und es gab auch wirklich nicht so viele in Deutschland, ne? Nicht wie heute, wo wirklich auch, also, viel gezüchtet
wird. Sagen wir, der Markt wäre immer noch genauso gut, es gibt einfach weniger Pferde. Und die Pferde sind eben in Amerika viel teurer geworden, als wir uns das so vorstellen können. Mhm. Und das Fliegen ist viel teurer geworden.
Ne? Ja, ich glaube, früher hat das mal 3.000 D-Mark pro Pferd mit Quarantäne, oder? So von,
ja,
Tür zu Tür.
Ja, so genau. Ja, ja, ja.
Ich glaube, mittlerweile bist du 6.000 Euro von Tür zu Tür.
Ja, locker.
Ohne AKU etc.,
genau,
ne? Anflug etc. Ja. Also das, genau, ist schon ein hohes Risiko. Wenn du dann irgendwas nicht gesehen hast auf dem Röntgenbild, dann holst du das Pferd rüber und dann kommt hier was raus, dann hast du wirklich viel Geld, ja, investiert. Ne?
Also es ist eben eine Form, wenn man mit Pferden so handelt, wie wir das gemacht haben. Man kann immer die Pferde, ich habe gerne die Pferde gekauft, die ich auch wirklich gerne selber reite. Mhm. Und das waren immer die Pferde, die es am besten verkauft sind, immer die Pferde, die ich gerne selber reite.
Mhm. Ja, aber früher, ich meine, die haben ja wirklich, sage ich, habe ich auch immer erzählt, dass ich bin ja viel Turniere geritten. Ich durfte sehr viel Pferde reiten in meinem jungen Alter, ja, weil wir so ein großer Verkaufsstall waren. Aber ich habe oft 3.000 Dollar Pferde geritten, was ich auch überhaupt nicht schlimm, genau, fand. Also ich glaube, mein Pferd hat so viel gekostet wie der Sattel von dem italienischen Mädchen.
Ja, genau.
Also, aber so habe ich reiten gelernt. Ne? Und wir hatten ja dann das Abkommen, dass ich immer ein Pferd für eine Saison hatte.
Ja.
Ich hatte mein Pony zum Quatsch machen und das Pferd zum ordentlich reiten. Und also, genau, mindestens eins. Ne? Ja. Und da habe ich wirklich viel gelernt.
Ja, ich glaube, der wichtigste Lehrmeister in unserem ganzen Leben sind einfach die Pferde. Mhm. Das ist einfach ein Privileg, wenn man so viele Pferde reiten kann. Mhm. Auch viele ganz verschiedene. Mhm. Du lernst ja immer wieder von neuen Situationen. Oder jetzt, als Verkaufspferde hatte ich ja keine schwierigen Pferde, weil ich keine schwierigen Pferde gekauft habe. Jetzt habe ich auch viel Korrekturpferde, will das wieder aufhören. Aber man lernt mit jedem Pferd. Du lernst, neue Wege zu gehen, mhm, dich selber mal zurückzunehmen, neue Perspektiven bekommst du im Leben.
Ja, ja. Ja, und dann waren wir ja früher auch ein großer Zuchtstall. So die ersten Hengste, an die ich mich erinnere, waren natürlich so, also ganz früher war es der King Leoba, war,
ja, genau,
einer unserer ersten.
Und Jaber Fox und Hard-Headed.
Genau. Und dann hatten wir noch, wie hieß der Cutting Hengst, Little Peppy Coke?
War Little Peppy früh, Coke.
Ne? Und dann kam
irgendwann...
Das war
Little Peppy's Sohn.
Genau. Das war
davor war noch Kitzlet. Kitzlet war, glaube ich, so mit als der besten Pferde.
Ja. Obwohl, den habt ihr doch gekauft, ungeritten, siebenjährig in den USA.
Genau, wo der Jack Bryan hat gesagt, wir würden den nie reiten, genau.
Ja. Und ich konnte den mit neun Zweierwechsel reiten.
Genau. Oder so. Das war schon mit eins der besten Pferde, die wir wohl gehabt haben. Das war damals ein bisschen verkannt. Überdurchschnittlich gutes Wesen. Mhm. Extrem bequem zu sitzen.
Ja,
und eigentlich ist immer gesund, bis er mal Probleme hatte.
Der Paint, das, und Paint Tanks, ne? Genau. Und wann kam der Konturit? Weiß ich gar nicht, aber der war dazwischen auf jeden Fall.
Den haben wir als Jährling gekauft. Ich glaube, von der Ruth Ellen.
Ist auch in der Hall of Fame mittlerweile bei den Quarter, genau, Horse, ja, war ein bildschöner Chestnut Hengst.
Ist auch Equitage Champion geworden.
Genau, viele Punkte.
Habe ich auch, genau, ja.
Und viele,
viele High Points
viele
gehabt.
Zuchtstuten von ihm. Ja. Also im deutschen Blut ist er noch drin und
war, ich glaub, ja, Doko Valib hatten wir auch, Doko Nenason.
Stimmt.
Doko Valib bin ich mal, so, gibt ja so mal Highlights in meinem Leben, so, wo ich mal geritten bin. Der bin ich mal 74,5 auf der Europameisterschaft in Reining geritten, war am ersten Teil mit den Sternbergs, hab dann aber kein Stessen reiten wollten, ich hab dann die Sternbergs das gewinnen lassen.
Genau.
Der wäre auch kein Pferd für ein Stessen gewesen, weil der sehr schwierig war. Den konntest du einmal reiten, den haben wir auch danach verkauft. Der musste so sehr viel präpariert werden. Du musst den ganz ruhig reiten, du musst stundenlang Schritt abreiten, abgaloppieren, wieder wegstellen.
Runterfahren.
Der war so sehr an. Mhm. Wahnsinnsathlet, aber der war über die Uhr geritten worden in Amerika als Cutting-Pferd.
Mhm. Ja.
Das war ein Dokolena Sohn, genau.
Ja, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ne? Das ist so lange her alles, dass die Hengste mittlerweile so lange schon tot sind. Und damals da gab's noch kein TG-Sperma. Genau. Das war noch eine andere Zeit alles. Natürlich hat auch dieses ganze Samenversand von Hengsten ein bisschen den deutschen Markt kaputt gemacht. Ich weiß noch, Konturit und Cherokee haben früher mal in den Hochzeiten 50, 60 Stuten im Jahr gedeckt.
Wir haben 4 gedeckt. Ja. Genau.
Also, aber das ist ja heute fast nicht mehr möglich, weil der Markt so weit eröffnet ist. Ne?
Ja, alle Hengste haben immer 4 gedeckt. Damals war Decken auch noch ein Riesenmarkt, dass du also auch viele Stuten bekamst. Das war eben ganz anders. Wir hatten früher so gut wie keine Pensionspferde. Also ich glaube, Pitch waren die einzigen Pensionspferde, die wir hatten, also 2.
Genau, Familie Pitch immer noch mit einem Pferd bei uns. Die ersten Einsteller jetzt seit, ich bin ja so ein bisschen der Maßstab, seit 38 Jahren im Sommer.
Ja, genau.
Das ist schon, genau, ich sage mal, ganz früher waren wir eigentlich, also ich, kleiner Pensionsbetrieb, dann großer Verkaufsstall.
Klar. Genau. Ganz kleiner Pension. Genau. Und haben noch Kurse gegeben. Damals die Trainerkurse schon gegeben.
Genau.
Und dann haben wir damals, ich habe gedacht, ja, ich bin ja immer so ein bisschen Kaufmann und Händler, wir haben diese Country Hill Circle angefangen.
Das war so eine Turnierserie, auch in Verbindung mit Overath. Die hatten auch so ein Turnier, also die drei Turniere.
Ja, die hatten drei Turniere, damals auch mit Jagdfels zusammen angefangen, dann sind die später ausgefallen. Dann haben wir theoretisch 2 gemacht, Wasser 1. Dann hatten wir ein Hauptturnier im Sommer und meistens im Herbst noch ein uns noch so ein Rennschoss Playday Tag. Also das waren schon viele Veranstaltungen. Mhm. Und wir hatten auch damals einen Sattelladen und Zubehör und haben noch Pferdetransporter verkauft. Und das war eben über die Turniere wurde immer alles verkauft. Das waren dann immer so gute Sachen, genau.
Ja, aber auch unser Sommerturnier, ich weiß mal, wir hatten irgendwann 3000 Zuschauer und dann hat Böckmann einen Hänger gesponsert. Also
ja.
Das war eine Riesenveranstaltung früher. Das war auch wie so ein Wochenende.
Das größte Turnier, wir hatten mal 1600 Starts, glaube ich, in 3 Tagen. Das war das größte. Da hatten wir Pains, EWU und Quartersturnier zusammen.
Ja, also
da sind wir bis morgens 6 Uhr geritten.
Ja.
Und wir haben überall, der Verein damals, der war sehr aktiv, wir hatten überall Aufkleber, alles wird gut, weil wir alle Panik haben, ob wir das Turnier überhaupt schaffen. Ne?
Ja.
Aber wir haben es geschafft, hatten viele Helfer.
Mhm.
Ich glaube, unsere Turnier waren daher bekannt, wir hatten, glaube ich, die besten Fäden immer. Und war einfach noch damals, wenn du jetzt mit den heutigen Turnieren vergleichst, viel mehr gesellig. War einfach schön, die ganzen Leute zu treffen.
Ja, es war mehr Hobby- und Breitensport und nicht in dem Sinne Leistungssport.
Nein, war nicht so ein Leistungssport.
Ich mache auch total gern Party, aber ich habe tatsächlich auch ein Turnier, wenn ich 12 Pferde dabei habe, gar nicht die Zeit.
Nee, nee,
und halt auch die Verantwortung den Kunden. Wenn kann ich nicht morgens mit Kater rauskommen und sagen, ich bin heute mal schlecht drauf, mach das mal alleine.
Da erinnerst du mich an die Rain-Chaos-Theorie, die ja an den Sascha Ludwig, der am nächsten Tag wirklich schlecht im Finale mitreiten konnte.
Ja.
Ich glaube, der einmal absteigen musste,
körperlichen Zustand,
weil es ihm so übel war.
Genau. Weil alle eine gute Party hatten. Ne?
Genau, das war diese rein Chaos-Futur-Party, die mitgebucht hat. Das war auch ein Pferd, damals waren ja die erste rein Chaos-Futur in Europa.
Mhm.
Hast damals mit dem Riefrei Triems gewonnen und hätte gar nicht gedacht, dass die gewinnen, aber der war eben super gut am Rind.
Ja, genau. Tatsächlich habe ich die verpasst, weil ich da in den USA war.
Da warst du in den USA.
Diese Veranstaltung habe ich leider nicht mitbekommen, diese legendäre
und die Party war schon die Hölle.
Genau.
Nicht die Hölle, war nett.
Super.
Aber ich war ja immer morgens relativ früh auf, weil man aufräumen musste und da liefen noch manche Leute darum, die nicht im Bett waren. Genau.
Ja, genau. Also, was ja total toll ist. Ne? Also,
ja. Und auch, dass der da waren Leute aus Italien da, weiß der Kai Wienrich, da war da der Christian Ludwig, der Sascha Ludwig. Das war einfach, die Bartmanns waren einfach sehr gesellig und schön. Man hat es immer gefreut, die ganzen Leute zu sehen, was heutzutage so ein bisschen meiner Meinung nach verloren geht.
Ja, genau. Es ist halt nicht mehr, die Leute sind nicht mehr für den Spaß, obwohl ja gerade die Privatleute das zum Hobby betreiben. Aber es kostet natürlich alles viel Geld und man ist ehrgeizig und dann fällt der Spaß leider manchmal hinten ein bisschen über, weil auch die Zeitpläne stramm sind, weil viele Turniere, viele Pferde da sind. Es ist wirklich vom Zeitfaktor schwer, dann sich zu entspannen und so Spaßsachen unterzubringen.
Ja.
Auch die Partys früher auf den Bällen. Dico Haber hat man sich einmal immer getroffen, zusammen Party gemacht. Hat sich auch alles verändert. Ne? Das ist schon.
Aber das ist, sagt, das soll ja immer Spaß machen. Das ist ja für unsere Kunden oder auch für uns, wenn das ist ja praktisch Freizeit. Für uns nicht, aber für unsere Kunden.
Genau, für uns nicht. Ne?
Aber selbst ist so ein bisschen verloren gegangen, es soll auch den Leuten Spaß machen.
Ja, das stimmt.
Und genau, wenn es mehr Spaß macht, gehen auch alle Leute mit den Pferden besser um. Und das war früher bei weitem nicht so hart, wie es heute ist.
Ja, obwohl früher manche Leute auch schlecht geritten sind.
Ja, klar.
Mit dicken Gebissen, ne? Also das war jetzt Peanut. Also die Rennen von früher willst du dir auch nicht angucken, ne?
Nee, aber nein, kannst du gar nicht vergleichen.
Ja.
Aber es wurde, glaube ich, nicht so systematisch hart geritten wie heute. Also wurde nicht so runtergequält wie heute.
Genau, das
meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ich weiß noch, es gibt ein Bild, wie Ruben van Dorp, der mittlerweile in den USA lebt und ein erfolgreicher Trainer und auch Pferdeverkäufer ist, Pleasure Bounce reitet auf dem Erwachsenenwallach neben Hubertus Jagdfeld und so. Also es ist einfach, der Sebastian Petrol war früher bei uns, gibt also, wir sind ja schon wirklich lange dabei. Ne? Ich
wir
bin
sind
da ja reingeboren
lange
worden.
Dabei.
Ich bin so diese erste Generation, der es möglich war, von Anfang an Western zu reiten. Ne? Vor mir war das, glaube ich, nicht möglich. Ne? Da musstest du klassisch anfangen. Ne? Und es ist schon toll, wie viele Pferde ich reiten durfte und wie viel ich gelernt habe und damit einfach groß geworden bin. Das ist
genau, wir haben auch wirklich schöne Bilder, wo du ganz klein warst und noch jung warst, wo den Olenerschen Betscher vorgeritten hast. Da war das Pferd noch sehr jung. Wir durften das immer gar nicht sagen. Hast ja auch einen Platz vorgeritten, einhändig im Bitch, so ein junges Pferd.
Ja, das ist, genau.
Mit seiner Trainingsstall-Leckebusch-Jacke ganz stolz und Käppi auf. Das Bild müssen wir irgendwann raussuchen.
Nee, das haben wir letztens noch gepostet, weil der Grischer hat, glaube ich, gepostet, dass der gerade 25 geworden ist oder
so. Ja, genau.
Und da stehe ich neben ihm, das waren die Verkaufsbilder, Das ist, dann ist natürlich ein Riesending gewesen damals, 96 hieß es German Melody.
Ja.
Das war ja ein Pferd, was du und die Mutter von einem Freund am Telefon aus der Not heraus gekauft haben und unserem bekannten Leo Fauré zu helfen in den USA.
Genau.
Und was ihr dann aufgezogen habt. Und der hat es dann He's a German Melody genannt, glaube ich, nachdem wir es gekauft haben.
Ja, genau. He's a German Melody.
Genau. Und dann habt ihr es ein Training gegeben beim Jeff Carsten. Da war ich auch ein halbes Jahr mit 16 im Trainingstrainer ein Junge. Und ich habe so in Erinnerung, dass der Jeff gesagt hat, der dreht zwar nicht so gut, aber der wird gut. Dann hast du, glaube ich, bist aus dem Deal ausgestiegen, oder?
Ja, ich habe gesagt, den soll er lieber verkaufen.
Genau, und die Mama...
Der gefiel mir nicht, der stand so ein bisschen rückbiegig und ich hatte immer Angst, er würde ihn auf den Beinen halten.
Genau, das kann man ja ruhig legitim sagen. Genau, ne? Und die Mama hat, glaube ich, den Deal mit dem Jeff ausgehandelt. Du trainierst ihn umsonst, dafür wir machen mal 50-50 im Preisgeld. Also die zahlt die Box,
sowas war
ne?
Aber
irgendwie ein Deal. Und dann hat dieses Pferd tatsächlich mit West Futurity, glaube ich, gewonnen.
Mit West Futurity gewonnen.
Und war im Vorlauf auf der großen Futurity sehr gut. Und hatte dann tatsächlich leider im Finale einen Trabschritt, was man ja mit Scores und Penalties rausrechnen kann.
Ja.
Dann ist er Siebter geworden, sonst hätte er gewonnen.
Mhm, genau. 1996. Damals hat er auch viel Geld gewonnen. Genau.
Die NRJ Futurity. Und das war ja in Anführungszeichen ganz beabsichtigt.
Amerikaner auch gewonnen.
Genau.
Danach
wurde Achim Klaas verkauft. Und ich glaube, der Achim hat ihn gekauft.
War der World Champion Reininghaus?
Genau, der Achim Klaas hat ihn gekauft, weil sein Traum war, einen Bronze Trophy zu gewinnen. Ich glaube, im ersten Turnier gleich zwei gewonnen mit ihm oder irgendwie sowas. Und da weiß ich, dass der extra auf die Amerikaner geflogen wurde, dieses Pferd, um den NHL World Champion zu machen. Das geht ja nach Preisgeld.
Ja, genau, ja. Weil da
relativ viel Preisgeld
war. Genau,
Und ich weiß noch, wie ich ihn draußen abgeritten habe. Ich war ja vorher beim Jeff. Und dann haben die alle so geklatscht und dann hatte ich so ein bisschen Stress, weil ich hatte früher ein Pferd, was immer Angst hatte beim Klatschen und der ist einfach brav rumgaloppiert. Und da war ich aber ganz stolz, dass ich das Pferd da rumgaloppieren durfte. Ja, das waren schon so besondere Pferde, ne?
Ja.
Und hat auch gut gehalten, obwohl er nicht die besten Vorderbeine hätte. Das ist ja immer so Theorie und Praxis manchmal, ne? Der ist dann leider am Lungenversagen, glaube ich, gestorben. Er hatte Wasser in der Lunge am Endeffekt, ne? Aber das ist halt schon, da habt ihr mal diese ganze Reining-Industrie kennengelernt, ne? Die ja in Anführungszeichen weniger...
Genau, lernst du eben, muss man einfach ehrlich genug sein, ist eben ein Horse-Business.
Genau,
das hat jetzt nicht mit Pferdeliebe oder sonst was zu tun, ist Horse-Business.
Genau, ne? Und das weiß man ja so
muss
als unverblümter Deutscher gar nicht.
Ja.
Und dann sieht man mal, wie es wirklich läuft.
Genau. Wie sagte Dave Hartmann, sagte mal irgendwann zu diesem Doping-Thema, wo es immer ansprach, es wäre Tierquälerei, die ohne Dopp laufen zu lassen.
Ja, das ist leider...
In Amerika wird leider sehr viel gedopt und sehr selbstverständlich.
Ja, auch
mittlerweile
einfach, ne?
Ja, vor, genau.
Die Gelenke, wollen gar nicht wissen, ob der gerade Muskelkater hat.
Ja, klar. In Europa ganz klar auch, genau.
Ja, obwohl, da wurde auch viel gemacht bezüglich Dopingtests und so. Da geht gerade viel in Europa, ne?
Ja, das ist auch ganz gut. Aber
muss auch sagen, die modernen Reining-Pferde sind dafür gezüchtet. Es ist leider zu früh. Wenn die das alles zwei Jahre später mit dir machen würden oder drei.
Ist einfach ein harter Sport.
Ja, aber es ist auch einfach viel zu früh. Also ich glaube, wenn du ein sechsjähriges Pferd Reining reitest, was komplett auftrainiert ist, die können stoppen und drehen. Das ist wie ein Springpferd. Ja. Die wollen und können auch springen. Auf dem Level kannst du das sowieso nicht hinzwingen, wenn sie es nicht mitbringen.
Aber das amerikanische System ist eben anders, dass man früh viel Preisgeld gewinnt, dass man immer wieder neue Pferde haben muss.
Genau, das ist ja auch ein Teil der Industrie.
Ist nur aus Business, genau.
Genau, ist ein Business leider. Ne?
Ja.
Und da muss man ja auch zum Beispiel die EWU sehr loben in Deutschland,
sehr
die dreijährige
genau.
Pferde im Sport verbietet, die ein Jungpferdeprogramm hat.
Ja.
Weil es geht ja auch anders. Und mir ist immer wichtig zu zeigen, vielleicht wie es geht, anstatt mit dem Finger auf die zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Weil es gibt ja immer Leute, die es nach eigenem Empfinden falsch oder schlecht machen. Ja.
Aber das macht ihr beide auch wirklich sehr vorbildlich, muss man erst mal loben.
Ja, machen ja viele, machst du ja auch.
Ja, aber genau, es gibt auch viele Trainer, muss man schon was aufpassen.
Aber ich hatte gerade einen Kurs gegeben und da war eine... Ich habe ja auch gern Freizeitreiter, aber es gibt auch Freizeitreiter, die unbewusst durch Unwissenheit ihre Pferde quälen.
Ja, klar.
Deswegen, da wird ja immer mit dem Finger auf die Sportreiter gezeigt. Natürlich
nein,
ist das prozentual höher, aber...
Nee, das glaube ich nicht.
Es gibt auch Freizeitreiter, die sehr viel Stress haben. Ne?
Ja, also, das falscher Ehrgeiz und mangelndes Können eben auch.
Genau, mangelndes Können und Wissen auch zum Teil beiderseits.
Ja,
ne? Auch ganz, das war auch eine ganz.
Und viele Leute wissen das auch nicht besser. Also manche Leute sind ja froh, wenn man denen das mal sagen würde. Wir haben eben auch einen Mangel an guten Reitlehrern. Das ist ja das große Problem. Ne?
Ja.
Oder erfahrenen Reitlehrern. Es gibt ja ganz viele Reitlehrer, aber so, dass man wirklich Erfahrung hast, das macht man, hilft, wenn man ein paar Jahre das gemacht hat. Und auch in verschiedenen Reitweisen. Ich bin ja in verschiedenen Reitweisen unterwegs. So Reitweisen übergreifend, das Ganze auch schön. Ja. Mit viel Spaß.
Ja. Was hast du denn selber zu deiner Turnierreiterei? Weil ich jetzt so vom Außen her, ich habe dich ja dann irgendwann gefühlt so ein bisschen abgelöst, weil das ja nicht so richtig dein Ding war, oder? Du hast es ja viel gemacht, das auch, warst auch sehr erfolgreich früher, aber so jetzt deine richtige Leidenschaft, wie es bei mir war, es jetzt nicht, oder?
Also ich habe wirklich gern rein Chaos geritten.
Okay.
Also wirklich Chaos geritten, Cutting geritten. Du hast den Little Peppy Cork, hat ja ein wirklich gutes Cutting-Pferd.
Mhm.
Hat ja auch Europameisterschaft, zweite norddeutsche Meisterschaft gewonnen und so High Scores in dem Jahr gehabt. Also 74er, 76er Scores gab es, das gab es damals noch gar nicht. War ein tolles Pferd. Es hatte höchstwahrscheinlich war das Pferd wesentlich besser als es selber, aber so habe ich eben viel gelernt. Und den haben wir damals umgebaut. Den hat irgendwann der Wilhelm Burgmeier geritten, mich dann angerufen, den müsste ich geritten haben, weil er so gut seitwärts gehen konnte und so gut fliegen wechseln konnte.
Ja, genau. Ja, und dann habt du und Mama, ihr habt euch 2005 getrennt.
Mhm.
Da war ich gerade mit der Lehre fertig. Ich war gerade in meinem Trainer A, konnte ich quasi abklatschen. Ich habe mein Business 2006 eröffnet, weil du immer den Trainingsstall auf dem Hof geführt
hast.
Ja. Die Mutter hat immer das Gestüt geleitet und auch den Pensionsbetrieb. Das haben wir alles ein bisschen umstrukturiert. Dann hast du dir eine eigene Anlage gekauft.
Ja, und aufgebaut, genau.
Genau. Da hast du auch fleißig weiter Verkaufspferde gemacht und auch Unterricht viel gegeben, oder?
Ja, ich habe ja früher nie Reitunterricht gegeben. Also klar, so Kurse, Trainerfortbildung gemacht. Dann bin ich viel mehr dazu gekommen, Reitunterricht zu geben. Habe ja auch noch mehr Ausbildung gemacht, war ja auch beim Philipp Karl mal, habe mir andere Reitweise, andere Reiter angesehen. Genau, reite zurzeit mehr spanische Pferde und Iberer.
Genau.
Aber es gibt überall, es gibt nur zwei Felsen, gut und schlecht.
Okay.
Es gibt eben, es reitet auch super gern gutes Quarterhorse oder einen super guten Warmblüter.
Mhm. Ne?
Es gibt auch ganz tolle Warmblüter. Ich habe gerne so ein bisschen schwungvollere Pferde heutzutage.
Mhm.
Reite gern was mehr dressurmäßig, gerne Working Equitation, mache viel so auch so Versammlungssachen. Bin noch ein bisschen spezialisiert in Seitengänge, fliegende Wechsel, sowas.
Mhm.
Und das versuche ich sehr ordentlich zu reiten. Und meinen Reitschirm beizubringen, dass man das wirklich mit System reitet und dass man weiß, was man tut.
Ja. Also du hast ein bisschen umgesattelt, kann man ja eigentlich
umgesattelt,
sagen.
Umgesattelt, genau.
Obwohl du offen für alles bist.
Ich bin offen für alles, was klar ist. Früher hat man vielleicht andere Sachen gemacht als jetzt. Ich versuche so ein bisschen anders zu reiten, anders zu machen. Ich reite eben, versuche nie Hilfszügel zu haben, bind wenig Pferde aus, mache sowas wenig. Versuche die immer nett zu reiten, versuche das auch meinen Reitschülern auch beizubringen, dass man so mehr Verantwortung dem Pferd gegenüber, dass man das Pferd auch wirklich gut reitet.
Was heißt das denn für dich, gutes Reiten?
Ich will gut gelöste Pferde, locker gehende Pferde, die nicht wegrennen, keine Angst haben. Mhm. Ich will keine so eingeschüchterte Pferde haben.
Mhm.
Ich will mehr so Pferde, dass die gerne mitarbeiten.
Mhm.
Also mein Go ist immer, wenn ich jetzt so ein Jungpferd anreite, wir haben heute Morgen Jungpferde geritten. Das Wichtigste, was meine Jungpferde haben müssen, ist Losgelassenheit. Das heißt, wir gehen morgen mit Jungpferden an den Strand. Die waren noch nicht am Strand. Ich meine, die sind beide, werden beide jetzt drei. Sind mehr oder weniger, der eine ist morgen 11. Mal geritten, der andere vielleicht schon ein paar Mal mehr. Und ich will, dass die Pferde eben am losen Zügel oder auch ohne Kopfzug am Strand längs galoppieren können. Ne?
Mhm.
Also dann, es geht immer um Vertrauen, ist erst, und dann kommt ganz auch etwas Respekt dazu, aber es geht erst um Vertrauen. Mhm. Heutzutage siehst du leider viele Trainer, die sehr auf dieser Respektschiene arbeiten, auch viele Horsemanship-Leute, auch sehr, auch mit sehr viel Druck arbeiten und wo das Vertrauen verloren geht, wo viele Pferde, die zwar alles machen, aber pissed off sind. Ne?
Ja, halt sehr eingeschüchtert. Ne?
Also genau, das so siehst du ja auch.
Zombies funktionieren, sage ich immer.
Das siehst du zum Beispiel sowohl bei teilweise Renningpferden oder auch Pleasurepferden, diese gelernte Hilflosigkeit-Methode.
Ja, Dressuranspringen auch, würde ich sagen. Ne?
Ja, springen ist Dressurpferde, siehst du es auch. Ja. Springen kannst du nicht, wenn die zu sehr geknästet werden, die springen nicht mehr. Mhm. Dressurpferde können dann mal blockieren, aber genau. Auch Dressurpferde werden auch, wenn man so viel von den Pferden verlangt, ist es auch immer schwierig. Jeder Hochleistungssport hat auch seine Schattenseiten. Ne? Die werden alle super bejubelt und getan, auch so ein Fertitotigas oder so. Aber da gibt es immer auch Schattenseiten.
Ja, gibt es überall, jeder Sportart, glaube ich. Ne?
Und genau.
Im Endeffekt ist ja auch die Frage, wie du mit dem Tier umgehst als Mensch. Ne? Also wie sehr magst du Pferde? Weil manche Leute, wie sie reiten können, meiner Meinung nach keine Pferde mögen.
Ich bin so ein bisschen Pferdefreund, genau. Genau. Ich mag Pferde super gern. Und diese positive Einstellung ist das Wichtigste, was man haben muss.
Genau.
Wenn du die positive Einstellung zum Pferd verlierst, das musst du auch, wenn es ein Pferd nicht mag, es reitet trotzdem ganz normal. Ne? Aber ich bin nicht zornig auf die Pferde. Das kann mal passieren, wenn einer mir wehtut oder so. Mhm. Aber das darf dir eigentlich nicht passieren. Das ist dann mein Fehler. Ne? Mhm. Mhm.
Genau, also wir werden auch im zweiten Teil auf jeden Fall noch mehr auf Pferdetraining, was bei dir auch natürlich gerade Problempferde und Jungpferde auch sind, wo du ja auch absolut spezialisiert drin bist oder sehr routiniert, weil du natürlich das sehr oft gemacht hast. Vielleicht kommen wir noch kurz, du hast ja gesagt, gute und schlechte Pferde. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuschauern oder Zuhörern eher den Unterschied, was würdest du sagen, sind so die offensichtlichsten Unterschiede zwischen Quartern und guten spanischen Pferden? Also im Positiven wie im Negativen. Was gefällt dir an den Quartern sehr gut? Was gefällt dir an den spanischen Pferden sehr gut? Was haben wir für Parallelen?
Du hast viele Parallelen, wenn die Pferde gut sind. Ja? Also gute Quarter schwingen auch durch, haben ein bisschen anderen Bewegungsablauf, sind dazu gezüchtet, flacher zu laufen. Mhm. Aber jetzt gute Spanier laufen auch nicht mehr so hoch und auch relativ flach. Also mit
Strampeln
flachen, langen Beinen. Es geht ja immer um gute Pferde. Und wir wollen beide, sind relativ ähnlich, finde ich jetzt, wenn du jetzt von spanischen Pferden ausgehst, also die spanischen oder auch die Kreuzungen sind oft sehr lieb und einfach zu reiten, weil hier auch viel geritten wird in Spanien. So die portugiesischen Pferde haben zwar mehr Bewegungsqualität, sind aber oft viel schwieriger vom Wesen.
Ja, weil die auch mehr Arbeitsdrang haben, oder? Weil die mehr
Klar, die ganzen Stierkampfpferde, die eingezogen sind, die sind schon on.
Ne? So ein kleiner Border Collie, kann man so ein bisschen sagen, oder?
Sind dolle Pferde, ich mag sie gerne, sind so nur zum Verkaufen, so für den Lieschen Müller und so. Mhm. Ach, das arme Lieschen Müller. Für Lieschen Müller sind die zu viel Pferd und für die meisten Kunden auch. Die können auch so bodenkuckig sein, sind eben so. Also alle Leute suchen ja mal liebe, nette, bequem zu sitzende, schöne, gesunde Pferde.
Genau. Und da muss man schon sagen, finde ich, hat der Spanier schon einen Tacken Vorteil bezüglich Bequemheit? Also so.
Ja, aber ein gutes Quarter soll ja auch bequem sein. Ja, gibt es auch.
Das stimmt, aber die haben natürlich schon weichere Bewegungsabläufe. Ne? Also für den Breitensport von der Preis-Leistung, obwohl es ist super schwer heutzutage gute Pferde zu finden, egal in welcher Sparte.
Ist egal.
Ne? Also egal. Gesund und hübsch und brav und einfach zu reiten, also ist wirklich schwierig.
Genau. Du hast ja gerade ein gutes Pferd gekauft, sind wir extrem stolz auf meine Tochter, muss man sagen. Wir haben aber auch das beste Pferd gefunden aus dem Stall, war total roh. Kracher.
Genau, also ich habe meinen Vater besucht im Januar und wir sind zusammen losgefahren, wie immer, und gucken uns ein paar Pferde an mit einer Übersetzerin, da wir beide kein Spanisch sprechen. Und dann waren wir in einem Stall, wo die Leute noch gar nicht da waren. Dann sind wir da schon mal durchgelaufen, wie wir es so gerne machen. Der war auch offen, also das durfte man. Und dann haben irgendwie drei Hengste aus der Box geguckt von 35 Pferden, die uns gut gefallen haben. Der eine hatte schlechte Hufe, das weiß ich noch. Der andere hatte krumme Beine. Und der dritte ist es geworden und den haben meine Mutter und ich jetzt tatsächlich gekauft für das Nachwuchspferd für meine Mutter, weil meine Mutter Petra gerne im Freizeitbereich reitet und diese spanischen Pferde, wenn du so ein Pferd vor dir hast und einen Tacken bequemer, doch zum Teil komfortabler sind wie ein Quarter, muss ich tatsächlich zugeben.
Ja. Ist und so. Höchstwahrscheinlich ein Stück ist haltbarer. Ne? Aber es gibt auch Quarters, die halten. Also Lightning Schicolena und so Pferde, was haben die gehalten? Ja. Oder Rifra Trims ist mein Wie alt ist der geworden? Der lebt
den
immer noch.
Noch, ja.
Und der war nie lang.
Und der ist auch Futurity gelaufen, dreijährig, genau. Ne?
Ja, Futurity gelaufen, dann Chaos-Futurity gelaufen, ja. Alles gelaufen. Also, Bronze-Trophys geworden.
Ja, das ist, das stimmt schon.
Also, genau, es gibt also Pferde, also auch die jung gelaufen sind. Den haben wir auf einer Auktion gekauft. Reininghaus Futurity, weiß es noch. Von der Carol Rose.
Mhm.
Jährling. Mhm. Und nach der Auktion gibt die uns ein Video, wo sie den geritten zeigen.
Also da muss man sagen, da war der so 19 Monate.
Ja, genau. Das war, ja, genau. Futurity selber im Dezember.
Dezember. Und genau. Die werden so im Januar geboren, vielleicht auch 23 Monate, was immer noch viel
genau,
zu früh
ja,
viel ist.
Zu früh, genau. Aber das Pferd hat einmal, genau. Es gibt also immer Pferde, die das auch aushalten, obwohl man nicht so früh anreiten sollte.
Nee, ne? Das stimmt.
Obwohl im Sport die meisten Pferde in Amerika so früh angeritten werden.
Ne? Am Rennsport etc. auch. Ne?
Ja, Rennsport,
Trainingspferde. Auch die Warmblüter, die dreijährig ins Freispringen müssen und Fremdreitertest und so, die haben auch
genau.
Schon ein bisschen was. Ne?
Die haben also, auch schon, wird was mitgemacht.
Genau, ne? es gibt das überall.
Es gibt eben Pferde, die halten und die nicht halten.
Ja, leider.
Ja, aber wir haben auch viel Glück mit unseren eigenen Pferden gehabt, dass die lange, lange gehalten haben.
Genau, aber bei uns ist ja auch eins der absoluten Kriterien, dass die Stute gut zu reiten ist und gesund. Also am besten beides.
Ja, genau.
Weil, wenn eins von beiden gar nicht stimmt, möchte ich den Nachwuchs nicht reiten. Wir züchten nur noch Pferde, die wir selber reiten möchten und auch würden. Weil das ist ja leider ein bisschen der Fehler im System, dass manche Stuten entweder so schwierig sind zu reiten oder nicht gesund genug und dann wird damit gedeckt. Und das ist natürlich auf Dauer schwierig. Ja.
Ja. Ich habe ja immer wieder auch besondere Pferde, auch so wie der Kaktus. Der war...
Ja, das war mein Cherokee-Sohn, der ist 97 geboren, der ist leider vor 2 Jahren gestorben.
Okay, den haben wir mal verkauft zwischendurch.
Den haben wir als Jungspferd verkauft und 5- oder 6-jährig zurückbekommen als Hengst, weil die Pferdzucht
so
aufgegeben haben.
Ja.
Und auch in echt nicht super gut mit ihm klarkam als Hengst, glaube ich. Ich glaube, ich habe den 2006 das erste Mal auf der DM geritten. Obwohl das auch ein Pferd war, wo du gesagt hast, Linda, der ist nicht gut genug, der muss weg. Den Spruch habe ich öfters von dir gehofft, da hatte ich manchmal ein bisschen mehr Geduld wie du.
Ja.
Oder ich war einfach froh, so ein Pferd haben zu dürfen über so einen langen Zeitraum.
Super Wechsler.
Genau, aber auch ein sehr sensibles Pferd.
Sehr sensibles Pferd. War einmal so ein bisschen über die Uhr geritten, aber hast du ja viel mitgelernt, viel Erfolg gehabt.
Ja.
Besseres Pferd.
Ja.
Oder Grenzchirurgie, wann hatten wir den denn mal?
Der war davor, da war ich noch Jugendliche. Mit dem war ich irgendwie Allround-Champion auf der Jugend-EM,
genau.
Da war ich 16.
Da haben wir viel gewonnen mit.
Genau, das war ein Braun.
Da sind wir doch mal auch Teampenning und alles mitgegangen. Auf einem Turnier haben wir, glaube ich, alle...
Ja.
Ganz viel gewonnen. Mit dem Etienne Hirschfeld zusammen, oder?
Ja, aber das war der Kaktus
und
der Lucky.
Der Kaktus
und genau, da waren wir mit 3 Cherokee-Wallachen im Team Penning und Cowhorse und so.
Ja.
Ja, deswegen, also wir haben ja auch wirklich sehr viele oder ihr Leute begleitet, die mittlerweile Trainer sind und immer noch in der Szene. Ne?
Also das auch sehr, genau.
Von Anfang an auch
das die ganzen Trainerkurse, genau. Was genau. Hatten wir, ich glaube, die ersten Trainer-A-Kurse hatten wir den ersten
Barbara Heiter, Henning Daude,
ja, genau,
Lehre
ja.
gemacht, Miki Kaiser mittlerweile, ne? Also der Sascha Ludwig, also es ist wirklich.
Ja.
Von Anfang an dabei und immer noch dabei, was ja schön ist.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier in Andalusien, also du hast auch in den letzten Jahren vermehrt dich den spanischen Pferden zugewandt, weil es natürlich auch ein bisschen einfacher ist, dran zu kommen im Verhältnis zum Quarter, also vom Verkauf, von der Logistik, ne?
Ist ein bisschen einfacher, so ein bisschen weniger Ärger mit Gesundheit.
Ja, für die Freizeitreiter einfacher in Europa zu beschaffen und auch sehr schöne, rittige Pferde.
War ja so, die waren nach der Krise relativ günstig in Spanien, ist jetzt leider vorbei.
Mhm.
Aber da gab es auch viele Pferde, das ist ja immer so, das bestimmt ja der Markt, genau.
Ja, genau.
Das waren eben auch goldene Zeiten.
Ja.
Sind auch jetzt, aber jetzt sind gerade die Zeitungen das geändert, man kann, oder ist verkauft sehr gut so bessere Pferde. Umso besser die sind, umso besser geritten. Mein Traum wäre eigentlich, ganz wenige Pferde zu verkaufen, das sagt mir meine Tochter auch, das soll ich machen, und die einfach 2 Jahre zu reiten nochmal. Und dann ganz gute Junge zu kaufen, so besondere.
Mhm.
Ne? Das würde ich am liebsten machen. Ich habe jetzt so ein paar ältere Pferde gekauft, wo es auch mit der Linda mal weg war und einen braunen Wallach gekauft habe und der eigentlich was teuer war. Aber das war so ein gutes Pferd. Den haben wir mal in Pinienwäldern ausprobiert.
Das stimmt, das war ein super Pferd.
Ein dolles Pferd, also auch ein ganz besonderes Pferd, genau.
Ja. Ja.
Gute Pferde machen.
Wie kommt es, dass es dich jetzt nach Spanien verschlagen hat?
Besseres Wetter im Winter.
Mhm.
Besseres Wetter. Man hat im Winter einfach wahnsinnig Trainingsmöglichkeiten und hast du heute gesehen beim Ausreiten, wir haben ein super schönes Gelände zum Ausreiten und eigentlich war mein Ziel, das ist ja durch Corona so ein bisschen, hat das nicht geklappt, dass ich jeden Monat für eine Woche nach Deutschland fliege, reite und Kurse gebe und sonst hier in Spanien im Winter leben kann. Hier trainiere ich ja auch Pferde, Gäste können zu mir kommen, mhm. habe eher auch genug zu tun, also im Alter ruhiger und langsamer werden, das hat noch nicht ganz geklappt, aber es macht das ja ganz gerne. Ja. Es würde jetzt gerne auf so besseren Pferden Unterricht geben, das macht auch Spaß.
Dafür musst du sie ja behalten.
Ja. Das Problem ist immer, dass die Leute die Pferde haben wollen und ich dann nicht Nein sagen kann, aus dem besagten Gründen, aber genau, ja.
Ja. Und so rückblickend, hättest du irgendwas anders gemacht?
Rückblickend hätte ich gerne das früher gewusst, was es jetzt weiß, alles über Pferde. Und wir haben ganz in der Jugend auch was falsch gemacht mit Pferden, ne? Sind garantiert auch mal zu hart geritten, haben nicht genügend aufgebaut, aber der ganze Reitsport hat sich in den letzten Jahren auch viel weiterentwickelt.
Mhm. Ja, ich meine, heute gibt es ja auch viel mehr Medien, wo man sich informieren kann.
Genau, früher gab's das ja gibt es mehr, nicht, genau. Und früher, wir hatten ganz klar auch immer viele Pferde. Ich meine, viele Pferde.
Ja.
Das war dann schon immer auch viel zu reiten, viel zu machen. Man hatte manchmal zu wenig Zeit. Das tut einem manchmal leid. Und wäre schön, wenn es mit dem Wissen, was ich jetzt habe, das kann man aber nicht, früher hätte anfangen können.
Ja, das wollen
und selbst alle. Jetzt lerne ich ja immer noch weiter. Man lernt auch immer mehr, wenn man so in verschiedenen Reitweisen unterwegs ist. Mhm. Man wird selbst kritischer, genau. Man nimmt sie selber mehr zurück, wenn man älter ist.
Ja, im zweiten Teil kommen wir mehr zum Training noch, aber du bist natürlich auch ein absoluter Spezialist im Pferdeverladen. Also ich glaube, du wurdest durch ganz Deutschland angerufen von Leuten, die so verzweifelt waren, dass sie ihr Pferd nicht verladen bekommen haben. Vielleicht besprechen wir das noch kurz. Was sind da deine Erfahrungen und was sind die klassischen Fehler und warum ist das immer so ein Problem deiner Meinung nach?
Das Hauptproblem ist, dass die Menschen gar nicht bewusst sind, dass es schon schwierig ist, für ein Pferd in Anhänger zu gehen, weil ein Pferd ein Fluchttier ist.
Genau, geschlossener Raum.
Geschlossener Raum, das ist eng, das klappert, dann sind die Pferde, ja, ich mache das ja ganz viel, Pferde verladen, eigentlich bringt es den Pferden bei, nur dass sie führbar sind. Mhm. Aber wenn es ein Pferd führen kann, dann wird er auch auf Transporter gehen. Mhm. Es bringt ihm praktisch überall bei, dass überall drauf treten können die Pferde, dass sie jeden Schritt anhalten, vorwärts gehen, rückwärts gehen, ist über immer einparken. Dass mhm. die Pferde gerade vom Hänger stehen, dann wacht es ab. Setzt, dass sie einen Schritt gehen, wieder vor und zurück, bis es ganz locker geht. Mhm. Geht auch immer beides, auch wieder Vertrauen und Respekt. Aber wenn das Pferd dir nicht vertraut, mhm. ist auch schwierig.
Und da ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die meisten Leute nicht souverän sind, dementsprechend angespannt selber vor diesem Hänger stehen ja. und das Pferd dann zurecht sagt, du bist hier so unentspannt, genau. das kann nicht
sein. Es ist eben viel einfacher, als fremder Pferde zu verladen, weil man das Pferd nie persönlich nimmt. Mhm. Ist aber Training auch. Du nimmst ja ein Pferd nicht persönlich. Oder du sagst nicht, du dummer Mistbock, sondern du machst das einfach. Das ist ein Job, du machst das, genau.
Ja.
Aber jetzt haben wir auch leider schon viele Unfälle beim Pferdeverladen gehabt. Also so Rippen gebrochen und sowas habe ich sonst nie beim Reiten, leider immer beim Pferdeverladen gehabt.
Ja, aber du wirst ja auch leider oft gerufen, wenn es schon mehrere probiert haben und es wirklich genau. nicht klappt. Also wenn das Pferd auch schon leider gelernt hat, sich deutlich zu entziehen oder zu
diskutieren. Da fahrst du dann das ganz Deutschland, wenn die wirklich... Da waren schon andere Trainer da, aber ich mache das eben schon lange... Macht da nicht so einen riesen Kult raus wie andere Leute, versuch's aber gerne zu erklären.
Was machst du denn, sagen wir mal, dich rufen jemand an, die sagen, ich bin seit 4 Stunden am Verladen, vielleicht kannst du uns einfach mal theoretisch durchführen. Du wirst ja nicht hingehen mit dem Pferd aufs Hänger laufen, du wirst ja wahrscheinlich so 2-3 Übungen vorab machen. Was ja, ist es?
Ich stelle ihn erstmal vor einen Anhänger und fange dann an, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Dass der erstmal an der Hand hört.
Was hast du für eine Ausrüstung? Hast du eine Gerte oder nicht?
Lange Handarbeitspeitsche.
Okay. Genau. Und je nachdem halt, es gibt dieses Rope-Halfter, das ist ein bisschen wie mit Kette. Je nach Pferd und Hysterie, das zieht sich über die Nase ein bisschen zu,
und
hilft
Genick.
Das mal.
Zieht sich über die Nase genau. und Genick zu. Aber darf man als normaler Mensch nicht brauchen, ist benutzt das fast immer.
Aber du bringst ihn auch erstmal nachgeben kurz bei, oder?
Ja, klar.
Also du nimmst dich du das Ding und ziehst dran, also
nein.
du gehst weg vom Hänger.
Die würden ja sofort überschlagen.
Genau.
Genau. Deswegen darf also man das als normaler, ist präziser als eine Kette, weil das sofort los ist über die Nase und los über das Genick, wenn die Spannung abgebaut
ist. Gibt sofort nach besser, ne?
Gibt sofort nach. Ist relativ steifes Material. Ist eben auch für Mistsicherer, dass das Pferd nicht loskommt. Mhm. 95%. Mir haut ganz auch mal einer ab. Mhm. Ich werde ja oft so gerufen, so Pony ist also kaltblütig, nicht verladen lassen, die sind ganz stärker als ich mhm. bin.
Im Fall haben sie es ja auch ich gelernt, dass sie sich losreißen können, leider auch
ja.
schon.
Genau. Ich sollte eben schlauer sein als das Pferd, genau.
Ja, aber
versuch es immer.
Ja, das ist das Gleiche mit Kette. Die Leute können nicht auf einmal in einer Stresssituation eine Kette reinhängen, dann ziehen und sich dann wundern, dass das Pferd steigt. Das wird
das Ziel ist ganz immer nach jedem Verladen, dass die den auch mit jedem normalen Hafter oder mit Strick um den Hals verladen kann.
Genau.
Klar, meine gehen immer und überall ran.
Genau. Ja, aber vielleicht nimmst du uns trotzdem mal kurzschrittig mit rum. Also du kriegst da ein Pferd, das ist völlig aufgelöst. Du wirst vielleicht eine Kette oder ein Rope Halfter nehmen, dann bringst du den Erster wahrscheinlich kurz nachgeben auf Druck bei.
Und ziehen und drücken. Genau, das bringst du mal. Das ist das Wichtigste, was sie lernen müssen.
Das heißt, wenn du am Strick oder Halfter Strick ziehst, dass sie dann nachgeben. Erstmal nach vorne oder hinten oder unten.
Vorne, genau. Ich stelle das Pferd theoretisch, ist arbeitet das Rope in der linken Hand. Mhm. Ich stelle jetzt auf meine linke Handbewegung ein. Dass wenn die Hand vorgeht, muss das Pferd mitgehen. Mhm. Wenn die Hand stehen bleibt, stehen, zurück. Mhm. Später denken oft die Leute, wäre man im Transport, aber das Pferd hört nur auf meine Hand.
Ja.
Und dass der Kopf und Hals gerade bleibt. Ja. Und dann übe so ganz kleine Schritte.
Ja.
Oft ist es so, ich habe so ein Zeitfenster von 45 Minuten. Mhm. Man hat manchmal so nach 20 oder 25 Minuten, denkt man, das Pferd geht nie auf den Transporter. Ne? Weil du dann stehst, dann geht er ein Bein drauf, ein Bein wieder runter, ein Bein drauf. Und dann stell dich immer wieder gerade hin, einparken. Aber dann gehen die irgendwann. Mhm. Ne? Und so ein bisschen Geduld haben. Und ich sage immer, 45 Minuten ist das Fenster. Danach habe ich ein Problem. Ne? Er stellt es dann die Pferde weg. Das passiert zum Glück fast nie, dass ich es länger als 45 Minuten brauche. Aber dann wird es schon schwierig. Es darf nie 2 Stunden dauern, ein Pferd zu verladen. Ne? Dann machen die irgendwann zu, die Pferde. Das bringt dann nichts. Oft wird es leider gerufen, wenn die Pferde auch sediert sind. Das bringt auch leider nichts.
Ne? Es gibt auch Pferde, die werden dann noch ein bisschen verrückter, oder? Je nachdem.
Wenn man die in der... Ja, von Pferd zu Pferd verschieden, kann man das generalisieren. Ne? Nur wenn man die in so einer aufgeregten Phase sediert, die Pferde, klappt das meistens nicht gut. Oft hast du Pferde, die krank sind oder Kolik haben und in die Klinik müssen, es draufgehen. Ich sage mal zum Verladen, das ist einer meiner Lieblingssprüche, stell dir vor, es ist Nacht, es regnet, dein Pferd ist Kolik, du stehst auf der Straße, besser du jetzt Verladen geübt. Das ist der Spruch. Also üb wirklich mit meinen Pferden, auch wenn die jetzt nach Deutschland gehen oder viel gefahren werden müssen, ist üb Verladen. Das heißt, stell die Namen reiten, in Transporter gibt ihm was zu fressen und das Maß tagelang.
Also nur eine positive Assoziation. Einfach was Gutes. Da kriege
ich
mein Tagfutter, ist eine gute Sache.
Ja. Und dann noch so, ich habe ja viel mit Unfällen zu tun bei Pferdetransportern. Viele Leute machen das auch bei Jungpferden keine Gedanken. Du kannst eben kein Jungpferd lang im Anhänger anbinden, wenn denn es angebunden stehen kennt. Ne? Ja. Die werden irgendwann panisch alle. Und dann passieren diese Unfälle, die überschlagen, drunter drüber gehen. Entweder fährt man die lose oder man übt anbinden. Ich bin der, der alle Pferde anbindet. Ne? Bei mir stehen alle Reitpferde angebunden, stundenlang.
Ja, habe ich auch von
dir. Anbinden. Wenn es ein paar Reit ist, bin ich in der Halle an, warten.
Genau.
Anbinden ist einfach was ganz Normales. Gehört zu jedem. Das ist so ein bisschen, das ist auch keine Reitkunst, ist ja Handwerk. Das gehört zum Handwerk.
Ja,
zum guten
Handwerk. Vor allem ein Pferd würde ja nicht in der Box oder auf der Weide sich hinlegen und schlafen. Die können ja auch im Stehen dösen. Das ist ja eine reine mentale Sache, dass sie angebunden stehen müssen. Also das lernen die ja rapzapp.
Und
ist
wenn
ja nicht
die
anstrengend.
Das gut kennen, es bildet ja auch so Wanderradpferdern aus, die bindest dann irgendwo an und die stehen so von der holen das sofort. Die zappeln dann es rum.
Genau,
die können es
dann
viele sagen dann schon, wir können die nicht anbinden. Es reitet auch gerne mal irgendwo hin und dann müssen wir die im Wald anbinden und dann geht man was essen. Und dann die meisten Besitzer von den Pferden, die gehen dann von ihren Pferden weg, weil die Angst haben, die wollen sich losreißen. Und meine bleiben immer einfach stehen.
Ja, aber ich finde halt, dieses Verladen ist halt das klassische falsche Timing. Ich sage immer, die Leute hauen drauf, solange das Pferd rein will und wenn es rückwärts rennt, hören sie auf.
Ne? Was ich ja immer mache, danach ich verlade das Pferd ja selber und danach stelle ich es mir hinter die Leute und nehme teilweise die Arme von den Leuten.
Ja. Und die
von meinen Leuten. Nämlich das Problem ist, das Pferd geht rein und die haben die Gerte immer nach oben. Die bauen eben den Druck nicht schnell genug ab. Die Kunst ist den Druck. Es geht nicht. Ich glaube, es ist schwierig. Den Fehler, den viele Leute machen, die können zwar Druck aufbauen, aber die bauen zu spät ab.
Genau, nicht im richtigen Moment.
Timing.
Im Endeffekt ist ja dieses Druck wegnehmen, sagen, das war richtig.
Genau.
Das ist ja die positive Bestätigung. Richtige Idee.
Ja.
Haben wir gestern auch drüber gesprochen, zum Beispiel, wenn ein Pferd 10 Schritte rückwärts geht vom Hänger. Und es geht dann nur einen Schritt vorwärts, belohne ich das.
Ja,
das muss dann nicht 10 Schritte vorwärts gehen.
Klar.
Dann atmen wir mal kurz durch und dann muss es wieder vor.
Ja, genau.
Ja, aber das ist so dieser Klassiker, einfach die Gerte. Die benutzen die Gerte, das Pferd geht rein und dann läuft es rückwärts und sie hören auf. Und dann ist ja auch das System, was ich einfach viel anwende, dass die, wenn die so gar nicht dahin wollen, dann arbeitest du die auf dem Zirkel und dann dürfen die einen Schritt in die Richtung. Oder die ganz Jungen, ich mache die Wand weg, dass es breit ist. Und so, wenn wir so Junge arbeiten und dann nehme ich mir Futter, wenn die Hunger haben und dann laufen die mir hinterher. Und das sollen die auch. Verstehen. Ich will gar nicht ziehen und drücken und schieben, die sollen das erstmal spielerisch und dann fressen die und dann holst du sie raus und dann schickst du sie langsam drauf und erst dann machst du die mittlere Wand zu, dass das alles so spielerisch ist. und entspannt, wenn man Zeit hat, ne?
Also wenn jetzt irgendwo hinkomme, ich mache jetzt keine Riesenshow, aber die super lang am Boden ist, bringe ihn einfach nur verladen bei den Pferden. Ja. Ist aber die ganz kurz am Boden, der lernt das, was er können muss zum Verladen. Der dann antreten, stehen bleiben, warten.
Ja, im Endeffekt auf deine Hand achten, wie du selber sagst. Ist ja die Hilfe.
Meine Körpersprache.
Die Hand sagt, geh nach vorne, geh nach auch, hinten.
Also, das kommt mir oft auch. Ich habe ganz viele Dressurreiter, die mich anrufen, auch relativ bekannte Trainer. Und dann kommen ganz, wenn dann so ein Free kommt und Pferde verlädt, dann gucken ganz alle zu.
Ja, ja.
Auch bei so tollen Dressurfan muss ganz immer super aufpassen. Aber im Endeffekt machst du relativ wenig. Und die denken dann immer, was macht der? Ja,
ja, die sehen das gar nicht.
Genau.
Ne?
Also deswegen versuchst du das genauso Schritt für Schritt zu erklären.
Mhm. Ne? Genau.
Und während man redet, geht das Pferd schon auf den Transporter. Ne? Das ist manchmal schön, genau.
Also unser Appell an euch, übt es in Ruhe, lasst dem Pferd Zeit, macht dem Pferd das angenehm. Und man sagt ja immer, die Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf. Und wenn man, dann muss man auch die richtigen Bilder haben. Nicht, genau. Oh Gott, der rennt jetzt rückwärts, sondern bitte geh einen Schritt vorwärts. Danke.
Oder so ein typischer Kardinalfehler, der immer gemacht wird. Das Pferd geht nicht drauf, die Leute nehmen neu Anlauf. Wenn wieder ab vom Anhänger gehen wir in den Kreis. Gehen wir
genau, machen dahinter eine Pause.
Was soll das Pferd dabei lernen?
Genau, das Pferd lernt, da hinten habe ich eine Pause und hier habe ich Stress.
Das heißt, was hast du dem Pferd jetzt beigebracht?
Genau. Also dieses falsche Ignorieren, richtige Belohnen. Es einfach findet sich überall wieder. Darauf werden wir aber im zweiten Teil kommen, den wir wahrscheinlich morgen Abend aufnehmen.
Gerne.
Und dann geht es mal einfach Struktur, auch so ein bisschen anhand der Ausbildungsskala, wie du Pferde ausbildest und was dir wichtig ist. Und da bin ich auch sehr von dir geprägt, so ein bisschen Cowgirl im positiven Sinne. Dann machen wir morgen weiter.
Vielen also wenn wir den Ritt durch die Wellen morgen überleben.
Ja, genau.
Wir werden dann sehen. Posten wir noch ein paar Bilder, genau.
Okay, Dankeschön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.